Gott Raum schaffen im eigenen Herzen, das ist ein wunderschöner Gedanke, der in diesem Lied drin steckt. Und das ist auch etwas, was unsere BU-Teilnehmer erfahren haben, gerade in dieser BU-Zeit, gerade dann, wenn sie auch selbst zu diesem Punkt kommen und das Gott ganz offen und frei sagen dürfen. Herr, ich gebe dir Raum in meinem Herzen, ich lade dich dort ein. Ich möchte mein Leben mit dir gestalten, mit dir starten in diesem Leben. Und dieses Leben mit Gott, das ist spannend, das ist herausfordernd, da ist Abenteuer drin, da kann es manchmal auch langweilig werden, ja, das ist halt im Leben so. Und doch ist immer wieder in diesem Auf und in diesem Ab einiges drin, das uns einfach vor Gott knien lässt und sagen lässt, Herr, schön, dass du da bist, schön, dass du Raum gewinnst in meinem Leben, auch wenn ich gerade nicht weiß, wo ich stehe. Und mit einer der Fragen, die die Teilnehmer bewegt hat, die dann eben auch so ein bisschen in dem Thema für die Predigt heute auch mit hinein sollte, ist die Frage, wie ist das denn eigentlich mit dem Thema Sünde? Also zu dem Thema Sünde, da müsstet ihr drei ja eigentlich genug sagen können, denn das hatten wir ja durchaus auch als BU-Thema irgendwann mal in einer der Unterrichtseinheiten, vielleicht eine der Einheiten, die dann fast verschlafen wurden, weil irgendwie morgens dann die Kraft fehlte. Und doch wollen wir uns heute auch dem Thema Sünde ein wenig zuwenden und ein bisschen nachspüren, drei Leitfragen, die uns hier bewegen. Was ist denn Sünde überhaupt? Aber genauso auch diese Aussage, Jesus hat mich frei gemacht. Auch das ist eine Wahrheit, auf die dürfen wir uns stellen. Und eine Frage, die dann auch bewegt, können wir, wenn wir doch frei sind, auch wieder sündigen? Können wir auch Fehler machen? Und all diesen drei Fragen möchte ich heute in der Predigt ein bisschen nachspüren. Also gerade auch ein paar Gedanken, die euch drei bewegen, aber genauso auch ein Segen für uns als Gemeinde sein dürfen. Und ich möchte anfangen mit einem grundlegenden Gedanken und versuche das mal hier mit der Präsentation. Ah, okay. Geht schon. Wupp. Ah, sehr gut. Schon viel zu weit geklickt. So, mit einer ersten Kategorisierung fange ich an. Sünde ist ein Formalbegriff und nennt nicht die böse Tat, sondern qualifiziert sie. Das ist ein bisschen komplex für die Leute, die das vielleicht sogar zwei-, dreimal lesen. Für euch und für alle anderen habe ich uns ein wenig was Anschauliches mitgebracht. Ich war gestern Kirschen pflücken bei uns am Baum. Der Baum, der ist schon recht groß, in die Jahre gekommen und hat einige Kirschen. Ein paar habe ich heute Morgen mitgebracht und vielleicht hast du ja auch die Gelegenheit, später nach dem Gottesdienst die eine oder andere Kirsche zu essen. Bei diesen Kirschen, da fällt es auch in diesem Jahr ganz besonders auf, die Kirschen, die sind sehr anfällig für alles Mögliche. Das Frühjahr, das war ein bisschen zu kalt und viel zu nass an manchen Stellen. Der Sommer, der war gerade in den letzten Tagen dann zu heiß und auf einmal spielt alles verrückt. Solche Kirschen, die sind an sich wunderbar. Jeder, der von euch an eine Kirsche denkt, der denkt an ein Musterexemplar von Kirsche. Vielleicht ähnlich wie diese. Schön knackig, schön fest. Eine schöne Farbe. Natürlich gibt es auch Leute, die eine dunklere Farbe bevorzugen. Und dem kann ich auch ganz viel abgewinnen. Die dunkleren, die sind einfach süßer, die sind schöner vom Geschmack her. Und bei diesem Kirschenpflücken gibt es dann die Herausforderung, gerade wenn die Zeit davor zu nass oder zu kalt, zu unbeständig war, dann sind nicht alle gut. Und so hatte ich gestern dann auch die Herausforderung, bei diesen Kirschen zu unterscheiden, die hier ist schon ganz schön weich. Das sind Bio-Kirschen. Bio-Kirschen, die kann man so im Kaufladen gar nicht kaufen. Weißt du warum? Die haben meist einen Besucher innen drin. Ein kleines Würmchen, das diese Kirschen dann schnell mal weich werden lässt. Und gerade wenn man dann an manchen Stellen ganz besonders hinschaut, dann sieht man vielleicht noch ein Würmchen da drin. Die Kirsche an sich sieht vielleicht schön aus, aber da ist irgendwas faul. Durch das Wetter kann diese Kirsche aber auch völlig ruiniert sein und kann braune Stellen mit dabei haben. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle schon aussortiert habe. Aber hier eine Kirsche, die ist aufgeplatzt, der war es an ein paar Tagen zu nass, an ein paar Tagen dann auch zu warm. Und auf einmal entsteht eine braune Stelle und dann wird sie auch schlecht. Es gibt aber auch Kirschen, die sind solche Vorzeigekirschen. Die kann ich in ein Töpfchen mit sehr gut reinlegen. Und bei dieser Unterscheidung kann ich jetzt ganz gut weiter vorangehen. Kirschen, die gut sind und immer mal wieder auch eine Kirsche, die nicht mehr so gut ist. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ich finde, auch für die Sünde. Denn an sich sind viele unserer Handlungen einfach mal neutral zu werten. Sünde als Formalbegriff nennt nicht eine Tat böse, sondern es qualifiziert sie. Also hier wird gewertet, ist das, was da rauskommt, am Ende gut oder schlecht? Und das ist herausfordernd für uns, weil das manchmal auch dazu führt, dass wir nicht immer nur sagen können, alle bösen Taten, vielleicht die Birnen, ich weiß nicht, ob du Birnen magst, aber vielleicht das sind die bösen Sachen, die sind nicht gut. Aber ich weiß, was gut ist. Die Kirschen, die sind kategorisch alle gut. Das ist schwer bei dem Thema Sünde. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und ein Bibelvers, der sagt uns das ganz konkret. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Manchmal haben wir die Herausforderung in unserem Leben, dass wir ganz genau wissen, was gut ist. Ich kann ganz genau wissen, wann es dran ist, jemanden zu loben. Ich kann ganz genau wissen, wann es dran ist, jemandem zu helfen. Vielleicht meinen Eltern zu helfen beim Einkaufen oder beim Aufräumen, beim Putzen oder bei ganz vielen anderen Sachen, mit denen ihr drei euch beschäftigt oder auch die etwas Älteren sich dann beschäftigen. Manchmal wissen wir ganz genau, was das Gute ist. Und an sich ist an dem Guten ja nichts auszusetzen. Nur manchmal haben wir dann eben die Herausforderung, dass wir das Gute nicht tun. Und dann ist das eigentlich Gute etwas, was in dieser Kategorie falsch landet, in der Kategorie Sünde. Und das ist komplex. Das ist verrückt an manchen Stellen. Warum packe ich denn jetzt meine gute Kirsche auf die falsche Seite? Nur weil ich es unterlasse, das Gute zu tun. Es fällt schwer, konkret zu sagen, diese und jene Tat, die musst du lassen. Die Bibel, die bietet uns manches davon an. Es gibt manche Listen, die Handlungen kategorisch auch der Sünde zuordnen, weil das Menschliche durchaus eben auch ganz genau weiß, was falsch ist. Und manchmal ist das Falsche tun leichter. Aber manchmal kann auch das, was ich als gut empfinde, das, was ich weiß, dass es gut ist, mir zur Sünde werden, weil ich das Gute lasse. Ganz schön verrückt. Etwas, was von der Tat her nicht schlecht sein muss, kann als Sünde bezeichnet werden. Aber was konkret ist denn eigentlich Sünde? Was konkret bezeichnet denn überhaupt diese Kategorie schlecht? Sünde. Auch dazu habe ich uns noch mal ein paar Gedanken mitgebracht auf der Folie. Sehr gut. Sünde ist im Alten und im Neuen Testament von seiner Grundbedeutung her als Zielverfehlung wiederzugeben. Beide Begriffe, die kommen aus der Welt. Die kommen ganz gebräuchlich aus dem Alltag. Na gut, Alltag in Anführungsstrichen. Oftmals könnten wir hier das Bild vor Augen führen, jemand, der beim Bogenschießen ist und auf ein Ziel schießt und er verfehlt dieses Ziel. Diese Worte, die für Sünde gebraucht werden, die sprechen genau das aus. Es geht um eine Zielverfehlung. Du hast an dem Ziel vorbeigeschossen. Du hast nicht getroffen. Das eigentliche Gute hast du nicht erfüllt. Und diese Grundbedeutung, die ist spannend und herausfordernd zugleich. Alles, was in irgendeiner Weise und aus irgendeinem Grund von Gott trennt, das ist in dieser Kategorie Sünde. Und das auch manchmal, wenn es was Gutes sein kann. Und das auch manchmal, wenn es für diese eine Person gut sein kann und für die andere schlecht. Ein unglaubliches Spannungsfeld, das sich hier auftut, auch im Neuen Testament. Hier begegnet Paulus beispielsweise, der um das Herz der Gemeinde ringt, die gespalten ist vor dieser Frage, darf ich denn jetzt Götzenopferfleisch essen oder nicht? Eine Herausforderung, mit der die wenigsten von uns zu tun haben, oder vielleicht dann doch. Also in unserem Alltag gehen wir seltenst im Einkaufsladen an irgendeiner Theke vorbei und lesen, oh, hier Götzenopferfleisch, ganz frisch im Angebot. So ist das nicht, aber vielleicht warst du ja auch schon mal in einem China-Restaurant, einem Asia-Restaurant oder sonst was und bist an diesem Eingang vorbeigegangen an Götterstatuen, an irgendwelchen Räucherschälchen, die durchaus auch für Geister geopfert sind oder für andere Dinge. Also im Grunde würdest du hier in einem Götzentempel essen. Ohne da jetzt eine große Kategorie rauszumachen, dass da so viel falsch ist. Aber das sind Fragen, mit denen sich auch die frühe Christenheit rumgeschlagen hat und manchmal auch nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. Heißt das jetzt für mich, ich darf nicht mehr im China-Restaurant essen gehen, obwohl das Essen dort doch so lecker schmeckt? Paulus ringt hier, wie gesagt, um das Herz der Gemeinde und sagt, Leute, lasst euch dadurch doch gar nicht verunsichern. Denn alles, was auf dem Tisch landet, hat seinen Ursprung bei Gott. Ihr braucht euch deswegen doch nicht verrückt machen, ob da jetzt irgendwelchen Götzen geopfert wird oder nicht. Genießt das, was ihr habt und gebt Gott den Dank. Also ist Essen jetzt verkehrt? Ist Essen in einem China-Restaurant verkehrt? Oder ist es nur dann richtig, wenn im China-Restaurant am Eingang keine Götzenstatue steht? Nun, wir könnten hier als Menschen manchmal so ein bisschen sortieren. Oh, die Kirche sieht wunderbar aus, aber da ist ein klitzekleiner Makel. Doch lieber wieder weg. Wir dürfen das Gute aus Gottes Hand empfangen. Wir dürfen es annehmen, wir dürfen es genießen. Wir dürfen uns von ihm beschenken lassen. Das ist so ein bisschen, was Paulus uns hier an dieser Stelle mitgibt. Er warnt ganz eindrücklich davor, dass wir keine Spielchen treiben sollen mit Gott. Dass wir keine Spielchen treiben sollen, auch mit einer geistlichen Realität, mit Götzen und Dämonen, die Realität sind. Denn das wird richtig herausfordern, auch für uns in unserem ganzen Leben. Paulus sagt uns, dass wir uns auf Gott verlassen sollen in allem, was wir tun, mit unserem ganzen Herzen an ihm hängen. Nun aber, wie ist das weiter in diesem Gedanken der Kategorie Sünde? Sünde ist rechtlich als auch ethisch, sozial und kultisch zu verstehen. Sünde ist also Zielverfehlung, ist etwas, was mich von Gott trennt, auf dreifacher Ebene, auf rechtlichem Grund, auf ethisch-sozialem und auf kultischem Grund. Und damit haben wir auch schon ganz schöne große Herausforderungen. Rechtlich gesehen haben wir ein Gesetzsystem, auch in Deutschland. Wir haben in Deutschland Gesetze, die uns ganz klar sagen, das ist gut und das ist schlecht. Wir haben in Deutschland ganz klar Systeme, die uns sagen, wenn du als Fußgänger über eine rote Ampel läufst, verstößt du gegen die Straßenverkehrsordnung. Das ist schlecht. Zudem kannst du überfahren werden, das ist auch so ein nachteiliger Punkt. Aber an sich hättest du hier schon beim über eine rote Ampel gehen eine rechtliche falsche Handlung vollzogen. Wie ist es im Ethisch-Sozialen? Ethisch-Sozial ist das, was das Miteinander von uns Menschen anbelangt. An sich gibt es ganz viel, was auf dieser Ebene stattfindet, ganz viel, was gut ist. Natürlich kann ich in guter Art und Weise mit meinen Freunden sprechen. Ich kann mich dann auch gerne mal mit ihnen unterhalten auf einer Ebene, die viel Spaß hat, viel Freude hat. Aber manchmal steckt da auch das Hintertürchen drin, dass man schnell sich lustig macht über andere. Und dann wird der Spaß auch zu einer Falle, weil es um eine ethische Zielverfehlung geht. Du machst dich lustig über jemand anderes. Das mag zwar zu Lachen führen, das mag vielleicht auch in der Gruppe, in der du gerade da bist, spaßig sein, aber doch ist es etwas, was jemand anderes verletzt. Und das ist etwas, was einen Bruch hervorruft zwischen dir und dieser anderen Person, aber auch zwischen dir und Gott. Und genauso gibt es diese Kategorie des Kultischen. Also wir sind irgendwie so ein bisschen traditionell veranlagt. Kultisch ist Tradition, aber auch in diesem Blick vor allem religiös Tradition. Manchmal gibt es Dinge, die in Gemeinden als falsch angesehen sind, obwohl sie gar nicht so richtig falsch sind. Auch Paulus hat mit dieser Herausforderung schon zu kämpfen. Einige Stellen aus dem Neuen Testament, die sind herausfordernd für uns auch heute noch zu lesen. Gerade wenn Paulus beispielsweise den Frauen mitgibt, dass sie ein Kopftuch tragen sollen, wenn sie beten. Das ist für uns herausfordernd, so zu lesen. Andere Gemeinden, die sagen, genau so muss man das doch auch heute noch handhaben. Und daraus wird dann eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn du dagegen verstößt, dann begehst du einen Fehler, dann begehst du eine Sünde. Und das, obwohl Paulus das eigentlich so gar nicht sagen wollte. Denn den eigentlichen Unterschied, den Paulus hier zieht, ist etwas, was wir heutzutage eher durch sowas wie einen Ehering ausdrücken. Denn die Frauen, die ein Kopftuch tragen, die sind in diesem Sinne Frauen, die einem Mann versprochen sind, die ganz genau wissen, ich habe jemanden über mir, ich habe jemanden an meiner Seite, mit mir. Und hier ist es also eigentlich eher ein Bild, das Paulus gebraucht, um den Leuten zu sagen, da ist Ordnung in der Gemeinde. Da soll keine Unordnung sein. Da gibt es etwas, an das ihr euch halten sollt. Ohne zu sagen, dass es, wenn du dagegen verstößt, sofort in die Kategorie der Sünde hineinkommt. Ganz schön komplex dieses Thema. Was habt ihr euch da nur ausgesucht, ihr drei? Genau. Aber das Ganze, um jetzt nur einfach mal eingeordnet zu haben, was denn Sünde ist, wir wollen auch auf den Punkt schauen, dass Jesus uns frei gemacht hat. Sünde, die trennt uns von Gott. Sünde, das führt zu einem Bruch, weil wir Dinge falsch machen, weil wir das eigentliche Ziel verfehlen. Und hier geht es nicht so sehr um ein Ziel, das sich irgendein Mensch gesteckt hat, hier geht es um ein Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Gott hat ein bestimmtes Ziel für dich und dein Leben. Du bist nicht nur planlos, du bist nicht nur durch Zufall entstanden, Gott hat dich ganz besonders gewollt. Und Gott hat ein Ziel für dich und dein Leben. Und dieses Ziel kannst du erreichen oder du kannst da völlig vorbeilaufen. Und um dieses Ziel erreichen zu können, hat Gott uns frei gemacht von Sünde. Sünde, die trennt uns von Gott, aber Gott schafft eine Lösung in Jesus Christus dafür. Sünde, dass sie uns von Gott trennt, das merken wir schon ganz früh in der Bibel. Wir hatten das auch vorher im Quiz schon. Die Schlange. In 1. Mose 3 heißt es, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das eigentliche Problem an diesem Text ist ja, vielleicht wie wir es im Quiz auch schon gehört haben, die Menschen, die hören auf die Schlange. Sie hören auf das, was andere Leute ihnen sagen. Sie hören auf irgendwelche Stimmen von außen, aber auf das, was Gott gesagt hat, hören sie an dieser Stelle nicht. Gott hat ganz klar gesagt, du sollst von diesem Baum nicht essen. Er hat sogar eine Drohung hinterhergeschoben und gesagt, du wirst sterben, wenn du davon isst. Und doch hört der Mensch manchmal auf das, was andere einem sagen, an dieser Stelle eben auf die Schlange, auf den Teufel. Wir in unserem Leben, wir hören auch manchmal auf das, was andere uns sagen. Ah, der und diejenige hat gesagt, das ist nicht so schlimm, wenn ich das tue. Das wird mir nicht schaden und das wird auch meiner Beziehung zu Gott nicht schaden. Und doch gibt es klare Anweisungen von Gott. Gott ist es, derjenige, der uns das Ziel für unser Leben festgesetzt hat. Und dieses Ziel zu erreichen, das ist das Eigentliche im Leben. Dieses Ziel, bei Gott anzukommen in seiner Ewigkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben und bei ihm sein zu dürfen. Und dieses Ziel verfehlen wir manchmal mit Taten, die nicht kategorisch immer alle schlecht sein müssen, die aber manchmal für uns zur Sünde werden, zu dem Fallstrick. Wie ich es gerade schon kurz erwähnt hatte, hat Jesus eine Lösung dafür geschaffen. Er hat frei gemacht von Sünde. Sünde, die uns von Gott trennt, die ist ein tiefer Bruch. Dieses Misstrauen Gott gegenüber. Ja, die Frucht sieht sehr schön aus. Oder das, was auch immer mir dort angeboten wird, das scheint sehr vorzüglich zu sein. Auf Gott zu hören, das hält mich ja fern von dieser Frucht. Jesus ist gerade da hineingekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Ich habe jetzt einen längeren Text auch mit reingenommen und den möchte ich uns lesen. In Römer 5 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, gerade dann, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir versöhnt sind. Und dann eine kurze Lücke und weiter ab Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Durch die Sünde von dem einen. Das Bild, das hier aufgegriffen wird, ist stark verknüpft mit Adam, derjenige, der gesündigt hat. Der erste Mensch, der gesündigt hat. Ja, Bibelkenner, die wissen, die Frau hat mit der Schlange gesprochen und nicht Adam, aber so auseinanderglauben brauchen wir das nicht. Paulus spricht hier in dem Bild von dem ersten Adam und dem zweiten Adam, Jesus Christus, der als zweiter Adam gekommen ist. Die Menschen, die sind gefallen. Die haben Gott misstraut. Die haben dieses Ziel verloren, aus den Augen verloren, das, was Gott für sie in ihrem Leben vorgesehen hat. Sie wollten nicht mehr darauf hören, was Gott als gut und böse bezeichnet. Vielmehr wollten sie selbst zwischen gut und böse unterscheiden. Ich will nicht darauf hören, dass Gott sagt, das hier ist gut für mich. Ich will meinen eigenen Maßstab ansetzen und sagen, ja, gut, aber doch nicht perfekt. Da gibt es etwas anderes, das scheint gut zu sein. Ist schon herausfordernd mit uns Menschen. Wir sind aber durch Jesus Christus frei. Hier steckt ein wunderbares Wort drin, das oftmals schwer zu verstehen ist. Dieses Wort Rechtfertigung. Das kennst du vielleicht, gerade wenn du mal etwas falsch gemacht hast. Du rechtfertigst dich. Ja, aber so war das doch gar nicht gemeint. Ich wollte doch gar nicht das und das tun. Ich wollte dir damit doch gar nicht wehtun. Ich wollte dich gar nicht verletzen. Wir fangen schnell an, uns zu rechtfertigen, uns irgendwie selbst für gerecht zu erklären, obwohl wir etwas falsch gemacht haben. Das funktioniert aber bei Sünde nicht. Wir können uns nicht selbst rechtfertigen und erst recht nicht vor Gott. Wir können Gott gar nicht sagen, ja, das mit dem Lügen, das habe ich wohl schon mal in der Bibel gelesen. Aber Gott, in dieser einen Situation, gerade weil ich mit meinen Eltern gesprochen habe und ihnen nicht sagen wollte, dass ich es war, der die Scheibe kaputtgeschlagen hat, da musste ich doch lügen. Denn das wäre ja am Ende nur schlimm geworden für mich. Wir fangen schnell an, uns zu rechtfertigen, aber das können wir gar nicht. Wir können uns gar nicht selbst rechtfertigen. Aber Jesus Christus tut das über unser Verstehen hinaus. Jesus Christus sagt uns Menschen, du hast in deinem Leben viel Mist gebaut. Da ist viel, wo du an diesem Ziel Gottes für dein Leben vorbeigegangen bist. Vieles, was du vielleicht falsch gemacht hast oder vieles, wo du gesagt hast, ja, das Gute, das erkenne ich und doch will ich es nicht tun. Ich weiß ganz genau, was jetzt wichtig und dran ist und doch will ich es an dieser Stelle nicht tun. Denn es ist so viel bequemer zu schweigen. Und Gott hat Jesus Christus gesandt, damit er uns sagt, hey, mein liebes Kind, dieser Fehler, für den bin ich gestorben. Dieser Fehler ist ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Und ich spreche dich frei. Du kannst dich nicht selbst rechtfertigen, du kannst nicht selbst erklären und sagen, das war doch gar nicht so schlimm, das war gar nicht so böse gemeint. Aber ich sage, du bist gerecht. Dir ziehe ich meine Gerechtigkeit an, denn deine Sünden nehme ich auf das Kreuz und ich sterbe dafür. Wir sind also durch Jesus Christus frei von Sünde. All das, was uns von Gott trennt, all das, was Beziehung kaputt macht, zwischen dir, den Menschen um dich herum, zwischen dir und Gott und auf so vielfältige Ebene. Aber wie ist es nun, wenn wir frei geworden sind, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben? Haben wir dann auch diese Probleme mit der Sünde, damit, dass wir Dinge falsch machen, damit, dass wir Dinge unterlassen, die eigentlich gut und wichtig und dran wären? Ja, die haben wir. Und auch hier möchte ich zum letzten Gedanken uns nochmal in einen Bibeltext mit hineinnehmen. Auch wieder hier ein etwas längerer Text, aber da steckt so viel drin. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und dann spricht Johannes hier ganz konkret auch zu Christen. Das hat er davor auch schon in den Versen davor, 8 bis 10. Aber in Kapitel 2, Vers 1 dann nochmal ganz gezielt. Meine Kinder, ihr, die ihr mit mir an diesem Glauben festhaltet, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir als Kinder Gottes, wir als Geschwister, wir können Dinge falsch machen. Auch wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, auch dann, wenn wir gesagt haben, auf dich alleine will ich mein Leben setzen, dann gibt es Dinge, die wir falsch machen. Und in diesem Falsch, da brauchen wir nicht verharren. Wir dürfen bekennen, was wir erkannt haben, dass es falsch ist. Denn das Besondere bei uns als Christen ist ja, dass wir als Kinder Gottes einem ständigen Zeugnis unterliegen. Der Geist Gottes gibt in uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben ein Stück von der Herrlichkeit Gottes in uns hineingelegt bekommen, als wir Christen geworden sind. Der Geist Gottes hat Einzug gehalten in unserem Leben und dieser gibt uns Zeugnis davon, dass wir Kind Gottes sind. Und wir merken manchmal ganz genau, auch wenn es unruhig wird in uns, wo wir merken, hey, da gibt es etwas, das ist gerade falsch. Da beißt mich mein Gewissen, würde man vielleicht auch sagen. Da beißt mich etwas und sagt mir, da sollte ich noch mal dran arbeiten. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, weil ich lieber wieder meinen Kopf durchsetzen wollte, anstatt auf das zu hören, was meine Eltern sagen oder auf das zu hören, was die Lehrer sagen oder auf das, was ich dann später im Leben auch noch erfahren darf. Gerade da, wo es um mich geht und ich dieses Ziel verfehle, was Gott für mich im Sinn hat. Als Christen sündigen, davon sollten wir Abstand nehmen. Und doch gibt es immer wieder diesen Fall, dass wir Dinge falsch machen. Dass wir mit guten Taten in der falschen Kategorie landen, oder dass wir schlechte Taten machen und sie eigentlich für gut erklären wollen, obwohl sie so gut nicht sind und ins Schlechte hineingehören. Das Leben ist herausfordernd. Der Glaube ist herausfordernd. Das Alte Testament hat 613 Geh- und Verbote. 613 Dinge, die einem gesagt werden, was gut und was richtig und was falsch ist. Das Alte Testament hat 10 Gebote, die uns sagen, diese Dinge, die sind kategorisch, die unterteilen zwischen dieser Beziehung zwischen dir und Gott und den Menschen. Das Neue Testament hat auch manche Listen, die uns sagen, was die Früchte des Menschlichen sind, aber auch Früchte des Geistes, beispielsweise im Galaterbrief. Hier wird ganz klar gesagt, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind falsch. Vieles davon muss man einfach in der Beziehung mit Gott leben und sich von ihm sagen lassen. Es ist nicht so ideal, wie viele Leute gelebt haben, eben 613 Geh- und Verbote. 613 Mal wird mir gesagt, das darf ich tun und das darf ich nicht tun. Es ist dieses Beziehungsleben zwischen dir und Gott. Es ist durchaus etwas, was mir sagt, das ist falsch. Aber es ist viel, was mir dann eben auch im Leben immer wieder wichtig wird, wo ich vor dieser Herausforderung bin, wie beim Kirschenpflücken, dass ich das eigentlich Gute manchmal auch als schlecht erkenne und merke, das ist gerade besser nicht dran in meinem Leben, ohne zu sagen, dass es kategorisch Sünde ist. Und so möchte ich den Segen Gottes über uns aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.